Radio 1, nur für Erwachsene.
Ich war am Wochenende nicht in Berlin, habe auch keine Nachrichten konsumiert, komme wieder, gehe online und lese Erstaunliches. Impfgegner, Neonazis, piesige Familien und Reichsbürger waren vereint unterwegs. Etwa 20.000 an der Zahl haben in Berlin demonstriert gegen Corona und Regierung und für die Freiheit, die sie durch Pandemievorschriften beschnitten sehen. Eine bunte Mischung, die ich mir erklären lassen möchte, von Michael Butter. Er ist Amerikanist an der Universität Tübingen und beschäftigt sich seit langer Zeit mit Verschwörungsideologien. Hallo, Herr Butter.
Hallo, Frau Wehre.
Was bringt derart unterschiedliche Szenen wie Esoteriker und Impfgegnerinnen einerseits und Neonazis andererseits zusammen?
Das ist, glaube ich, in dem Fall wirklich ganz überwältigend der Glaube an eine große Verschwörung, die da abläuft, dass das alles nur Humbug ist mit Corona und dass es dieses Virus gar nicht gibt oder völlig harmlos ist und dass das alles nur eine geschürte Panik ist, um uns irgendwelche Rechte wegzunehmen. Das unterscheidet jetzt, glaube ich, auch die Demo in Berlin am Wochenende von den Hygienedemos, die wir im Mai gesehen haben im ganzen Bundesgebiet, wo das eine noch viel buntere Mischung von Menschen auf der Straße war. Da waren auch sehr viele Nicht-Verschwörungstheoretiker unterwegs. Jetzt in Berlin scheinen doch Verschwörungstheoretiker die überwältigende Mehrheit der Menschen gewesen zu sein.
Also der kleinste gemeinsame Nenner war, ist alles Quatsch mit Corona.
Das scheint mir so zu sein. Das gilt jetzt natürlich sicherlich nicht für alle 20.000, die da waren. Aber diejenigen, die da prominent aufgetreten sind, diejenigen, die da gesprochen haben, die das organisiert haben, die das gepusht haben vorher im Internet und in den sozialen Medien, die scheinen doch alle genau diese Schiene zu fahren.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja schon seit Jahren mit Verschwörungserzählungen. Die haben, als Sie damit angefangen haben, kaum eine Rolle gespielt in der breiten Wahrnehmung und auch in der Berichterstattung. Wieso ist denn das jetzt anders?
Ich glaube, das ist vor allem ein Aufmerksamkeitsphänomen. Corona hat uns nochmal ganz besonders deutlich vor Augen geführt, dass es in Deutschland eine gewisse Zahl von Menschen gibt, eine signifikante Minderheit, vermutlich so ein Viertel der Bevölkerung vielleicht, das empfänglich ist für Verschwörungstheorien. Denn Corona als Zeit absoluter Unsicherheit und Ausnahmesituation hat es bei vielen Menschen im Grunde unmöglich gemacht, das länger geheim zu halten. Die meisten Verschwörungstheoretiker, die geben das nicht offen zu, die wissen, dass die meisten anderen Menschen auf sie dann eher spöttisch herabschauen und sie nicht ernst nehmen. Aber in Corona-Zeiten war das denen einerseits nicht mehr möglich, andererseits hatten die das Gefühl, das ist so ein Mobilisierungsmoment. Wir sind ganz viele, wir müssen jetzt auf die Straße. Ich glaube also kurz gesagt nicht, dass die Zahl der Anhänger von Verschwörungstheorien jetzt in der Corona-Krise extrem zugenommen hat. Die hat, wenn überhaupt, moderat zugenommen. Aber das sind einfach Menschen, die es schon lange gab und die wir nicht gesehen haben und die jetzt eben auf die Straße gehen.
Schauen wir uns vielleicht eine dieser Gruppen nochmal genauer an, die Impfgegner. Die sollen wissenschaftlicher Forschung nach höchstens 2-5% der Bevölkerung ausmachen. Das ist nur wirklich nicht viel. Sie würden also sagen, das ist ein Scheinriese, weil die jetzt in Berlin zur Demo rufen, nehmen wir sie wahr, aber das spiegelt nicht eine gesellschaftliche Mehrheit oder sowas.
Also ich glaube, wir müssen uns nochmal die Zahlen vor Augen führen. Es haben hier 20.000, von mir aus waren es auch ein paar mehr, vielleicht 25.000 Menschen protestiert. Wir haben, glaube ich, 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Und selbst wenn quasi diese 20.000 nur 1% derjenigen sind, die solche Sachen glauben, dann sind wir immer noch erst bei 2 Millionen. Das heißt, es ist also wirklich eine Minderheit, über die wir hier sprechen, aber natürlich eine lautstarke Minderheit, eine Minderheit, die auch denkt, dass sie die Mehrheit wäre. Insofern sind die meisten von denen, glaube ich, wirklich überzeugt, dass viel mehr Menschen auf dieser Demonstration waren. Weil sie sich eben im Internet in den entsprechenden Blasen bewegen, weil sie gut vernetzt sind. Aber man muss das ernst nehmen, aber es gibt jetzt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Die Mehrheit der Deutschen steht, glaube ich, immer noch hinter den Corona-Maßnahmen. Und ich glaube, dass solche Demonstrationen wie in Berlin auch eher wieder dazu führen, dass noch mehr Menschen wieder dahinter stehen als vorher.
Jetzt wurde diese Demo angemeldet von einem Stuttgarter Netzwerk und gerade die Impfgegner-Szene ist im Südwesten Deutschlands groß. Also bei Ihnen vor der Haustür jetzt mal so gesagt. Welche Erklärung haben Sie denn dafür?
Das liegt daran, dass Impfgegner, und von denen sind nicht alles Verschwörungstheoretiker, aber oft gibt es da viele Nähen zur Verschwörungstheorie, so eine besondere Gruppe sind. Also normalerweise kann man bei Verschwörungstheoretikern sagen, es sind eher Männer als Frauen und auch, dass es mit steigendem Bildungsgrad eher abnimmt. Bei medizinischen Verschwörungstheorien, wo Impfen dazugehört, gilt das nicht ganz. Da sind auch Frauen oft vertreten, das sind auch oft akademische Milieus und das ist natürlich genau das Milieu, das man in Stuttgart hat, das man aber zum Beispiel auch in meiner Heimatstadt in Tübingen hat. dass es da Menschen gibt, die durchaus gebildet sind, die aber empfänglich sind für alternative Medizin, auch ein bisschen für Esoterik, die dann eben Impfen kritisch gegenüberstehen und bei denen das dann oft in Verschwörungstheorien umschlägt. Also ich habe zwei kleine Kinder, ich würde niemals auf einem Tübinger Spielplatz das Thema Impfen ansprechen, wenn ich nicht genau weiß, wer neben mir sitzt, weil man nie weiß, wie die Menschen darauf reagieren. Insofern wundert es mich nicht, dass gerade die Süddeutschen in diesem Bereich sehr stark vertreten waren und jetzt dann auch nach Berlin gefahren sind.
Eben hat uns Michael Butter, Amerikanist und Kulturwissenschaftler, erklärt, was die bunte Mischung, die am Samstag in Berlin auf einer Demo das Ende der Pandemie ausgerufen hat, überhaupt zusammengeführt hat. Hallo nochmal, Herr Butter.
Hallo.
Wir hatten es vorhin kurz von den Zahlen. Polizei und Medienberichterstatter, die vor Ort waren, sprechen von um die 20.000 Demonstranten und Demonstrantinnen. Die Veranstalter und einige Besucher sprechen von einer ganz, ganz anderen Dimension. 1,3 Millionen Menschen sollen demnach demonstriert haben. Eine gewisse Diskrepanz gibt es ja oft bei den Demos mit den unterschiedlichen Einschätzungen, aber nicht in so einer Größenordnung. Wie erklären Sie sich denn das?
Das hat mich jetzt in dieser Heftigkeit auch überrascht, aber gleichzeitig dann auch wieder nicht. Denn man muss sich wirklich vor Augen führen, dass die Menschen, die wirklich richtig tief drinstecken in diesen Verschwörungstheorien, in den alternativen Medien, die sich im Netz ausgebreitet haben, in diesen Filterblasen, die da im Internet existieren, die leben wirklich in einer anderen Wirklichkeit als der Rest der Menschen in diesem Lande. Und die sind, glaube ich, genuin überzeugt, dass da wirklich so viele Menschen auf dieser Demo waren. Ich glaube, dass sowas sehr schwer einzuschätzen ist für jemanden, der da mitmarschiert im Zug und der vor und hinter sich, soweit er schauen kann, Menschen sieht. Und dann hat man natürlich ein generelles Misstrauen gegenüber der Politik, gegenüber der Polizei und hat dann das Gefühl, wir müssen doch viel mehr sein. Man hat aus dem Internet, aus den Diskussionen dort, aus den Filterblasen das Gefühl, es sind doch alle meiner Meinung. Ich repräsentiere nicht eine kleine Minderheit, sondern ich repräsentiere doch eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung. Also müssen auf dieser Demo mehr Menschen gewesen sein. Die Regierung lügt uns die ganze Zeit an. Die lügen also auch jetzt gerade. Im Grunde ist in diesem Moment das, was wir bei der Amtseinführung von Donald Trump hatten vor 4 Jahren, wo er behauptet hat, es seien die meisten Menschen, die jemals bei einer Amtseinführung gewesen, wären jetzt bei ihm gewesen. Und das stimmte ganz offensichtlich nicht. Bei Obama waren viel mehr. Das ist jetzt auch in Deutschland angekommen.
Genau an diesen Vorgang hat mich das auch erinnert. Also größte Amtseinführung ever, hieß es dann 2017. Die meisten Zuschauer vor Ort wie auch weltweit, obwohl das ganz offensichtlich nicht der Fall war. Jetzt haben Sie sich ja nicht nur mit Verschwörungsideologien beschäftigt, sondern auch mit der Frage, wie sachlich damit umzugehen ist. Wie würden Sie denn auf solche offensichtlichen Lügen oder alternativen Fakten reagieren?
Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt natürlich Leute, die das wirklich ganz zynisch in den Raum werfen, um damit die Proteste weiter anzuheizen. An die Leute kommt man eh nicht ran, weil die wissen ja, was Sache ist und die verfolgen eben eine Agenda ganz strategisch, da hat man keine Chance. Dann gibt es diejenigen, die völlig überzeugt sind, dass das der Wahrheit entspricht und dass also Corona wirklich ein großer Humbug ist und ein Komplott, um irgendwelche anderen dunklen Ziele durchzusetzen. Mit diesen überzeugten Verschwörungstheoretikern kann man mit Argumenten auch nicht richtig, denen kann man mit Argumenten auch nicht richtig beikommen. Da müsste man offener hingehen, da müsste man den Dialog suchen und sagen, warum glaubst du das denn? Wieso vertraust du dieser Quelle mehr als anderen? Wie passt das, was du gerade gesagt hast, zu dem, was du da vorhin gesagt hast? Und würde hoffen, dass man durch solche Dialogbereitschaft, diese Offenheit, diese Fragen einen Prozess der Selbstreflexion anstößt. Anders ist es bei Menschen, die mit Verschwörungstheorien in Berührung gekommen sind und die der Überzeugung sind, das könnte sein, aber jetzt noch nicht das Ganze noch nicht völlig gekauft haben. Also die gewisse Sympathien haben, eine Nähe haben, aber dem noch nicht komplett verfallen sind. Da kommt man mit Fakten sehr wohl weiter. Da kann man sagen, jetzt Moment mal, also alle unabhängigen Beobachter sagen, es sind eher 20.000, die Polizei hat sehr viel Erfahrung damit. Schau dir mal dieses Bild hier an von der Love Parade von vor ein paar Jahren und vergleich das mal mit dem Bild, das jetzt aufgenommen wurde auf der Demo. Da würde man mit Fakten noch weiterkommen, genauso wie man auch mit Argumenten gegen die Überzeugung, dass Corona vielleicht gar nicht existiert, dort weiterkommen würde. Aber es ist natürlich in jedem Fall schwer und anstrengend, diese Gespräche zu führen.
Aber jetzt nochmal konkret zu dieser Diskrepanz bei den Zahlen. Das Doofe ist ja, alle Faktenfinder der Welt oder auch ich hier müssen erst die Falschbehauptung wiederholen, bevor sie dann widerlegt werden kann. Geht's einfach nicht anders oder ist diese ganze Diskussion oder dieses einzelne Widerlegen auch schon Teil des Problems?
Naja, das ist natürlich Teil des Problems, weil man natürlich quasi diese Zahl wiederholt. Man kann dem natürlich jetzt ausweichen, indem man es so macht, wie also alle Leitfäden zum Aufdecken von Fake News sagen, indem man sagt erst, wie es wirklich ist. Es waren auf dieser Demo 20.000 Leute. Dann sagt man im dritten Absatz irgendwo, manche sagen übrigens, es waren 1,3 Millionen, aber das stimmt aus dem und den Gründen nicht und sagt nochmal, dass es 20.000 Leute waren. Aber das ist dann natürlich keine Nachricht, keinen extra Artikel wert. Das ist es sicherlich auch ein bisschen, dass die Dilemma, in dem der Journalismus da steckt, dass also auch Journalisten Aufmerksamkeit brauchen, die müssen auch Klicks haben für die Beiträge, die sie schreiben, die müssen auch Leser binden, Hörer binden, aber man muss ganz, ganz klar sagen, also wer der Überzeugung ist, dass auf dieser Demo 1,3 Millionen Menschen waren, der ist für solche Faktenchecks eh nicht mehr empfänglich. Das heißt, diese Faktenchecks dienen dann eher Menschen, die nochmal bestätigt haben wollen, dass es wirklich nur 20.000 waren, wie sie bisher immer in den Medien gehört hatten und eben Leuten, die unsicher sind und wissen wollen, was wirklich Sache ist. Und da ist es dann, glaube ich, gar nicht so schlimm, dass man auch diese 1,3 Millionen nochmal weiterträgt, wenn man das auf die richtige Art und Weise macht und das entsprechend einrahmt in den Artikel.
Michael Butter forscht und veröffentlicht zu Verschwörungsideologien und wenn Sie selbst mehr wissen wollen, empfehlen wir Ihnen seinen Leitfaden. Den Link dazu stellen wir ein auf radio1.de. Herr Butter, haben Sie besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Wiederhören.
Auf Wiederhören.